Guten Morgen miteinander. Buongiorno a tutti. Saluti dall'Italia. Grüß aus Italien. Und jetzt auch noch guten Morgen, denn wir werden heute wieder auf Schriftdeutsch versuchen, die Gedanken weiterzugeben. Ja, achte auf deine Gedanken. Das tönt jetzt schon sehr konkret, aber man kann das sehr allgemein anwenden und ich schränke dies gleich zu Beginn ein. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Tipps zu geben, in welche Richtung wir denken sollen oder nicht, oder was wir über Corona denken, was wir über die Gemeinde denken, was wir über die Welt denken, über die Zeiten, in denen wir leben. Es geht mir nicht darum, Tipps in diese Richtung zu geben. Es geht mir heute Morgen darum, mit euch zusammen über eine Person nachzudenken, die auf ihre Gedanken nicht genügend aufgepasst hat und deshalb in große Schwierigkeiten gekommen ist. Aber seine Gedanken sind vor allem die Gedanken gewesen, die er über Gott hatte, wie er über Gott gedacht hatte und wie in seinem Denken etwas abgelaufen ist, das ihn geschwächt hat, das ihm Schwierigkeiten gemacht hat, aber natürlich auch, dass wir wieder davon herausgekommen ist. Und mein Wunsch ist es natürlich, dass wir ganz neu unser Vertrauen in Jesus Christus setzen und wissen, wenn wir bei ihm sind, sind wir auf der sicheren Seite. Gut, einige Fragen zum Einstieg. Warum können aktive Christen, welche über Jahre für andere ein Vorbild sind oder gewesen sind, plötzlich ihr Profil verlieren, ihre Kontur verlieren, irgendwie wie unsichtbar werden? Warum? Oder warum können überhaupt hingegebene, aktive Christen irgendwann einfach passiv werden? Warum? Oder wie kann es sein, dass Christen, die zum Beispiel einmal in einem Lobpreisteam sind, plötzlich und offensichtlich schlechte oder falsche Entscheidungen treffen und irgendwie den Weg verlieren? Gleichzeitig beobachte ich, dass andere Christen, die aufgrund von widrigen Umständen wirklich allen Grund hätten zu verzweifeln, nicht verzweifeln, nicht in eine Krise hineinkommen, sondern genau in diesen Schwierigkeiten, in diesen Prüfungen letztlich erstarken und gestärkt davon herauskommen? Ja, es gibt hier ganz viele Antworten oder Versuche, diese Fragen zu beantworten. Es gibt viele Erklärungen. Aber ich möchte mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, welche Rolle spielen die Gedanken, wenn wir in solchen Umständen oder in solchen Situationen uns befinden. Ich gebe ein Zeugnis weiter, das Anfang Sommer von einer Schwester in unserer Gemeinde, die wir jetzt besuchen, so abgegeben wurde. Ich habe sie extra noch einmal gefragt, darf ich dein Zeugnis verwenden in meine Predigt? Und sie hat es mir ausdrücklich erlaubt. Gott hat dieser Familie 3 Kinder geschenkt. Die jüngste heißt Amila, ist jetzt 2,5 Jahre alt und schon nach wenigen Monaten bemerkten die Eltern, irgendetwas stimmt nicht. Entschuldigung, sie ist jetzt 2,5 Jahre alt. Nach wenigen Monaten bemerkten die Eltern, das Kind entwickelt sich nicht. Irgendetwas ist nicht gut. Das hat zu verschiedenen Abklärungen geführt und dann zu einer Diagnose. Und diese Diagnose hieß zerebrale Bewegungsstörung. Und das war eine vernichtende Diagnose für diese Mutter, für diese Eltern. Und sie mussten sich damit auseinandersetzen, dass eine solche Diagnose dazu führt, dass ein Kind sich nie normal entwickeln werden wird. Diese Kinder leiden an eingeschränkten motorischen Fähigkeiten, muss nicht auch geistig sein. Aber es gab irgendwann eine Hirnschädigung während der Schwangerschaft, während der Geburt, nach der Geburt. Oft weiß man es nicht. Man kann oft nicht abklären, wozu, warum es zu dieser Hirnschädigung gekommen ist, leider. Aber solche Kinder haben eine ganz andere Perspektive in ihrem Leben. Keine normale Entwicklung. Und diese Mutter stand vorne und sagte, wie sie nach dieser Diagnose auf Schweizerdeutsch verrückt gsi bin ich auf Gott. Ich bin richtig verrückt gsi. Was? Warum? Gott, wie soll es nun weitergehen? Was soll aus unserer Tochter werden? Verständlich. Und dann spürte man, wie sie das Kraft gekostet hatte, als sie sagte, ich musste dahin kommen, Ja zu sagen zu Gott und seinem Weg. Ich musste dahin kommen, immer wieder neu Ja sagen. Heute ist Amila mit ihren 2,5 Jahren so weit, dass sie wieder auf Schweizerdeutsch schnaken kann. Also auf Händen oder Ellbogen und Füßen sich leicht nach vorne bewegen kann. Ich habe vor die Kinder hier beachtet, die sind hier selber die Treppe hochgekommen. Und ich denke, für Jonathan ist es nichts Schöneres, als wenn man sich sieht, irgendwann mal spontan, ja, und Wafa natürlich, gell? Wenn die Großeltern, die Nonni, die Kinder, die Großkinder sehen und man aufeinander zugeht, aufeinander zuspringt, die Kinder vielleicht auf dich springen, in deine Arme springen. Das geht bei Amila nicht und nie. Und für diese Eltern ist das eine enorme Prüfung. Natürlich wollen sie diese Prüfung mit Gottes Hilfe angehen, Tag aus, Tag ein. Woche für Woche, Monat für Monat oder Jahr um Jahr. Das ist keine Sache, die irgendwann einfach abgeschlossen werden sein wird. Ja, zurück zu uns. Enttäuschung. Unerfüllte Wünsche. Geplatzte Träume. Prüfungen irgendwelcher Art, auch erfahrenes Leid oder Ungerechtigkeit. Gebete, die nicht erhört werden oder wurden oder noch nicht erhört wurden. Und vieles andere mehr kann diese Gefahr mit sich bringen, dass wir unser Vertrauen auf Gott hinterfragen und unsere Beziehung zu ihm schwächer wird. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, ist das nur, weil vielleicht das Denken, das haben wir natürlich alle nicht, ja, das Denken dahinter steht, dass Gott die eigenen Gebete immer erhören muss, und zwar nach unseren Vorstellungen. Oder vielleicht auch das Denken, dass man als Christ ja einen besonderen Status hat und das Recht hat, dass Gott uns vor gröberen Problemen bewahrt. Könnte es sein, dass dieses Denken irgendwo noch seine Wurzeln hat? Und jetzt kommen wir zu Martha und Maria. Wir haben das bereits in der Schriftlesung gehört. Zusammen haben diese beiden Schwestern mit ihrem Bruder Lazarus eine ganz innige Beziehung zu Jesus. Jesus ging bei ihnen ein und aus. Er war auch ihr Freund. Und Jesus war ja niemand geringer als der allmächtige Gott. Und jetzt wird ihr Bruder krank. Lazarus, und zwar todkrank. Und sie lassen sofort nach Jesus rufen und Jesus kommt einfach nicht. Er verspätet sich und wie als Jesus bei ihnen ankommt, ist Lazarus bereits verstorben. Und jetzt fangen diese Schwestern an zu reden. Ich nehme an, sie haben zusammengesprochen und zu denken. Und dieser Gedanke setzt sich in ihrem Denken fest. Wenn du Gott, dieser Gedanke ist eine Anklage, ist ein Vorwurf, und wir lesen, dass als Jesus bei ihnen ankommt, zuerst Martha, vielleicht eine Stunde vorher, sie geht ihm entgegen, sie kommt dann zurück, dann geht Maria ihm entgegen, und wir lesen, dass beide diesen Satz so formuliert haben, so herausgelassen haben: Herr Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann. Sie haben das zugelassen, dass dieser Gedanke sich in ihnen ausbreitet. Dass dieser Gedanke Gewalt übernimmt in ihrem Denken, Kraft bekommt in ihrem Denken. Natürlich ist das einerseits auch ein Ausdruck ihres Vertrauens. Jesus kann, Jesus ist mächtig, Jesus ist groß, aber gleichzeitig auch ein Vorwurf, weil er seine Größe nicht so manifestiert oder eingesetzt hat, wie sie das gerne gehabt hätten. Sie waren sowas von enttäuscht von Jesus, von ihrem Freund, ja? Sowas von enttäuscht. Ja, sie wussten, Jesus kann Krankheit heilen, Jesus ist der Herr über Tod und Leben. Und trotzdem ist irgendwo in ihrem Denken die Frage da, warum hat er uns jetzt im Stich gelassen? Gerade jetzt, wo wir uns so besonders nötig gehabt hätten. Jesus kommt zu ihnen, eben zu spät. 4 Tage nach seinem Tode geht er mit ihnen, mit den Schwestern, zum Grab und will ihn vom Tod auferwecken. Und Martha sagt, die zweite Aussage, Martha sagt dann: Nein, Herr Jesus, er ist schon 4 Tage tot. Und der Geruch ist nicht gut. Nahe Osten, wir wissen die Jahreszeit nicht, Verwesung tritt ein. Es ist wie wenn Martha sagen würde: Es ist doch sowieso schon zu spät. Aber Jesus ist Jesus und er bleibt Jesus in jeder Not, in jeder Schwierigkeit. Und was macht er? Er weckt Lazarus auf, er holt ihn zurück ins Leben. Halleluja! Jesus ist so wunderbar. Ich kann es auch nicht, mich in die Situation von Martha und Maria hineinversetzen. Ich will sie nicht richten, ich will das nicht beurteilen. Aber da kommt mir etwas entgegen von dem, was auch bei uns sich einschleichen könnte. Herr, wenn du das gemacht hättest, wenn du eingegriffen hättest, wenn du zur Zeit und so weiter, dann. Ja, schwierige Prüfungen, Nöte können schon etwas mit uns machen. Manchmal sind es Zweifel. Manchmal arbeitet das so stark an uns, dass vielleicht sogar die Frage sich langsam bildet in unserem Kopf, in unserem Herzen. Lohnt es sich überhaupt, Christ zu sein? Ist das gut, was ich mache? Jetzt kommen wir zu Asaf. Asaf war ein Mann, der in einer Zeit gelebt hat, wo es ihm eigentlich gut ging. Er hatte einen sicheren Job, einen schönen Job. Er war nämlich Berufsmusiker. Er sang im Tempel und so weiter. Er kam in eine Krise und in diese Krise an diesen Punkt, wo er sich fragte: Was macht das für einen Sinn, wenn ich mich so sehr anstrenge, Gott zu gefallen? Wenn ich alles Böse vermeide, wenn ich jeden Tag bete und kämpfe, Herr, führe mich nicht in Versuchung und Nein zur Sünde und Ja zu dir. Was bringt mir das, wenn es doch den Gottlosen so gut geht? Und ihnen alles zu gelingen scheint. Psalm 73. Ich bin froh über diesen Psalm, denn Asaf beschreibt ganz ehrlich, schonungslos, wie er in diese Krise hineingekommen ist und wie er sich in diese besonderen Schwierigkeit befunden hat, und er versteckt es nicht. Er hinterlässt uns diesen Psalm als Zeugnis, wie er das erlebt hat, als er zu wenig auf seine Gedanken aufgepasst hat. Nicht, weil es ihm schlecht ging, sondern weil diese inneren Kämpfe in seinem stattgefunden haben. Wir haben schon gehört in der Schriftlesung, dass er dann später, als er den Psalm schreibt, sagt, er hätte beinahe Schiffbruch erlitten. Ich bin fast vom Weg abgekommen. Obwohl er früher in seinem Leben wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Damit wir das verstehen, müssen wir jetzt ganz kurz zurückgehen in das Buch der Chronike, 1. 2. Chronike, um etwas mehr über seine Person zu erfahren. Wir haben jetzt gesehen, ein Psalm Asafs, Psalm 73. Asaf hat mehrere Psalmen geschrieben, 12 Psalmen werden ihm und möglicherweise seinen Söhnen zugeordnet. Er war also ein Mensch, der eine Beziehung hatte zu Gott. Er lebte in der Zeit, am Ende der Zeit von König Salomo und zu Beginn der Zeit von, Ende der Zeit von König David und zu Beginn der Zeit des Königs Salomo. Er war ein Levit. Er war als solcher berufen, im Tempel zu dienen. Und wir könnten auch lesen, wie Asaf von Beginn an dabei war, als David die Bundeslade wieder nach Jerusalem brachte, 1. Chroniker 16. Und wir könnten schauen, wie das war für ihn. Und trotzdem, er war auch ein ganz normaler Mensch, mit Schwächen und Stärken. Stark und schwach. Wir haben ein Lied gesungen, da war der Gedanke, ich kann mit guter Absicht das Falsche machen. David hat das gemacht, Asaf hat das so gemacht. Wir befinden uns manchmal in diesem Clinch drin. Asaf war den gleichen Versuchungen wie wir ausgesetzt. Aber auch er hat dank Gottes Güte wieder aus seiner Krise herausgefunden. Und das wollen wir dann heute mitnehmen. 1. Chroniker 15, 16 bis 18, wir lesen dort, wie David ihn erwählt, um mit anderen Leviten zusammen Musikinstrumente zu spielen. Und ich freue mich, und das tönt so schön, und dazu laut und freudevoll zu singen, Verse 1 bis 6. Das heißt, Asaf war einer, der im Lobpreis oder im Anbetungsteam war, dort am Tempel. Und wie Salomo dann, der Sohn von König David, den ersten Tempel einweihen konnte, lesen wir, dass dies eine unglaublich große Freude war, ein Fest gab, eine Feier, die ganz herrlich wurde. Und jetzt 2. Chronike 5, hier lesen wir noch die Berufung. Ich möchte lesen von Vers 11 an. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligen oder aus dem Heiligtum hinausgingen, Zwischensatz, Vers 12, und die Leviten, die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und ihre Brüder, in Byssus gekleidet, also wunderbar gekleidet, festlich gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars standen, und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Da war Asaf dabei. Er hat das erlebt. Er war zuvor, er war auf der Bühne. Er war Protagonist, Hauptdarsteller. Ja? Er war einer, der das so in dem Moment so erlebt hat. Und ich weiß nicht, wie das war. Die Wolke haben sie gesehen. Die Wolke hat das Haus erfüllt. Aber ich weiß nicht, wie das war, als die Herrlichkeit des Herrn sich manifestierte. Die Herrlichkeit des Herrn hat das Haus Gottes erfüllt. Ich weiß nicht, wie sie das wahrgenommen haben. Was das ausgelöst hat, auch bei Asaf. Aber es geht mir darum, dass er uns bewusst wird. Asaf war dabei, hat dies erlebt. Ja? Diesen einzigartigen, diesen wunderbaren Moment. Dann Kapitel 6, 7 geht es weiter, Ansprache, Gebet. Kapitel 7, die eigentliche Einweihung des Tempels. Leider haben wir keine Zeit, das zu vertiefen, aber Gott bestätigt dann auch das Weihegebet von König Salomo. Und wir lesen in Kapitel 7, in den Versen 4, 6, 8 und 9, dass es ein Megafest gab. Das muss beeindruckend gewesen sein. Ich habe mir überlegt, habe ich schon mal sowas erlebt? Ich muss sagen, nein. Ich war schon an feierlichen, auch Anlässen in der Gemeinde dabei. Aber ich musste an etwas denken. Das passierte am 11. Juli. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was am 11. Juli dieses Jahres passiert ist. Junge vielleicht, jüngere Leute schon. Fußballmatch. Wer hat gespielt? Italien gegen Frankreich. Wer hat gesiegt? Ich war nicht in London an dem Spiel, aber es müssen, glaube ich, 60 oder 65.000 Menschen in dem Stadion gewesen sein. Und es muss ein Hexenkessel gewesen sein. Ich war einmal in Neapel dabei, als Neapel gegen Mailand spielt, weil die Brüder dort mich ins Stadion gelockt haben. Es war gut, es war sehr gut. Und ich habe mich auch gefreut. Aber ich habe dieses Spiel geschaut. Ich kann ja nicht Italien schauen. Ja? Italien, Frankreich. Und ich habe mitgebiebert und mitgefiebert. Und ich habe versucht, die Stimmung in dem Stadion zu spüren. Kein Vergleich zu dem, was Asaf erlebt hat. Und alle, die dabei waren. Als die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Gottes, den Tempel erfüllt hat. Ich weiß es nicht. Aber das muss so ergreifend, so eindrücklich gewesen sein, so einzigartig, ja. Und er war dabei. Ein großer Gott, ein großer Herr verdient ein großes Fest oder ein herrliches Fest. Das ist geschehen. Viel wichtiger als der Sieg von Italien über Frankreich. Viel wichtiger. Und ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen neidisch auf Asaf, ja, dass er dabei war, dass er das erleben durfte. Aktiv. Und jetzt Asaf als Mensch, Asaf als Diener oder als Berufsmusiker und jetzt seine Krise. Asaf, seine Krise. 2. Chroniker 8, Verse 12 bis 14. Wir lesen, jetzt kehrt wieder der Alltag ein. Der Tran-Tran des Lebens. Alltag bedeutet Routine, bedeutet vielleicht Langeweile, bedeutet sich nicht mehr so zu konzentrieren, bedeutet auch Zeit haben, um sich gedanklich mit anderen Dingen zu beschäftigen, sich abzulenken, Alltag in diesem Sinne. Asaf lebte, wir wollen uns daran erinnern, in einer Zeit, als der Frieden in Israel konsolidiert war unter König Salomo, als Auswirkung der Politik von König David vorher. Es ging ihm gut, sie waren nicht bedroht, es gab keine wirtschaftlichen Krise und so weiter. Es war eine Zeit des enormen Wohlstands. Salomo hat auch hohe Zinssätze angewendet, die dann sein Sohn so nicht mehr tragen wollte. Aber es fehlte ganz sicher Asaf an nichts. Und jetzt lesen wir, was Asaf gemacht hat in seinem Alltag. Vers 2, Psalm 73. Ich möchte jetzt ganz schnell durch diese 10, 11 Verse gehen, bis Vers 13. Er sagt hier als Einleitung zu diesem Teil des Psalmes: Fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Er hat viel riskiert. Vers 4. Er sieht die Gottlosen oder die ohne Gott leben. Ich beneidete sie, das Vers 3. Und seine Gedanken haben sich damit auseinandergesetzt, wie es den Gottlosen geht. Und er schaut sie an und er denkt, die haben es aber gut, im Gegensatz zu mir. Vers 4, sie leiden nicht, sie sind gesund, ihr Leib ist wohlgenährt. Im Vers 5, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, müssen sie sich mit nichts abplagen. Vers 6, sie sind hochmütig und scheuen sich nicht, Gewalt anzuwenden. Vers 7, ihr Auge tritt aus dem Fett heraus. Oder Luther übersetzt, sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Vers, Bildersprache, aber kommt an. Vers 8, sie höhnen und ihr Reden ist böse. Sie stellen sich über die anderen. Vers 9, sie tun so, als ob der Ursprung ihrer Worte im Himmel ist. Sie verlangen, dass ihr Reden auf der Erde umgesetzt wird. Sie fordern Gehorsam ein, Achtung ein. Vers 10, darum wendet sich ihnen der Pöbel zu. Sie schlürfen ihr Wasser, das reichlich fließt. Vers 11, und Gott, warum sollte der sich melden und etwas zu dem allen sagen? Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, sie sind glücklich in dieser Welt und sie werden dazu auch noch reich. Und mit diesen Gedanken beschäftigt sich Asaf und kommt dann zum Vers 13. Ja, warum? Warum? Was macht das für einen Sinn, wenn ich mich so sehr anstrenge, wenn es den Gottlosen so böse geht? Und so nistete sich in seinem Herz wie ein versteckter Vorwurf Gott gegenüber ein, und er sagt, die einen werden für ihren Hochmut und ihres gottferne Leben nicht bestraft und die wie ich, die werden nicht belohnt. Und Asaf, denkerisch, vertieft diese Gedanken. Und er sieht, wie die sogenannten Bösen oder Gottlosen erfolgreich sind. Und er schreibt dann ja auch, Vers 14, 13 und 14 sind zwei, ist ein Satz, der zusammenhängt. Und ich wurde geplagt, den ganzen Tag. Mein Leben ist nicht schön. So wie der Zusammenhang es zu verstehen gibt, waren diese Gedankenprozesse in seinem Kopf und in seinem Herzen das, was ihm Mühe gemacht hat. Er hatte scheinbar keine äußeren Nöte, aber dieses sich vergleichen, dieses sich mit diesem ungesunden Gedanken so intensiv zu beschäftigen, wir können das ja auch sehen, wir können das ja auch erkennen, wenn wir in die Welt hineinsehen. Wir haben ganz viele Freunde oder Bekannte, denen es gut geht, aber die keine geistliche Antenne haben. Wir können das ja auch sehen. Aber Asaf ist so weit gegangen, dass er sich selbst und Gottes Wirken in seinem Leben in Frage gestellt hat. Und das hat ihn geplagt. Jeden Morgen neu. Also jeden Morgen ist er aufgestanden und gesagt, warum ist das Gras von meinem Nachbarn viel grüner als das in meinem Garten? Und ausgehend von dem, zu all dem, was es dann geführt hat. Neidisch sein, ich beneidete sie. Vers 3. Neidisch sein bewirkt immer Unzufriedenheit. Und wieder Luther, er übersetzt Sprüche 14, 30b so: Neid ist Eiter in den Gebeinen. Eiter in den Gebeinen. Unzufriedenheit macht unruhig und drängt mich ja auch dazu, jetzt etwas zu machen, etwas Besseres zu suchen. Und aus dieser Eifersucht heraus passieren dann Fehler. Und wir können uns schon fragen, wie konnte Asaf nur dahin kommen? Wie konnte Asaf sich nur so gehen lassen? Wieso hat er diese Gedanken so weit gesponnen und zugelassen? Wieso hat er sich dieser Plage ausgesetzt? Was hat sein Anbetungsteam gesungen bei der Tempeleinweihung? Was waren die Worte, die sie laut und freudig und unterstützt von 120 Trompetern und eben ganz viele Sänger, die da gesungen haben? Was haben sie gesagt? Was haben sie bekannt? Der Herr ist gütig. Und seine Gnade währt ewig. Das war sein Bekenntnis damals. Und er sagt ja auch später im Verse 21 und 22, als mein Herz so erbittert war, dass es mich in den Nieren gestochen hat, das ist so der Gedanke des Wortes, da war ich dumm und ohne Verständnis und wie ein Tier. Er kommt dann schon zu dieser Erkenntnis. Aber wieso hat er diese Gedanken zugelassen? Anstatt sich mit Gottes Treue und mit Gottes Güte zu beschäftigen, hat er dieses vermeintliche Glück bei den Gottlosen angeschaut und hat sich davon blenden lassen. Und letztlich ist es nicht nur Neid gewesen, sondern da hat sich auch ein Zweifel Gott gegenüber eingeschlichen. Ein Zweifel über die Güte Gottes. Ein Zweifel über die Gerechtigkeit Gottes, wenn er solche Dinge zulässt. Und das hat sich da irgendwie eingenistet. Es ist, wenn er Gott quasi auch noch vorwirft mit diesen Versen, warum schaust du nur zu, warum machst du nichts? Berechtigt oder nicht, das will ich nicht entscheiden. Aber er ist sehr weit gegangen, Asaf, sehr weit. Irgendwie stellt er auch die Allwissenheit Gottes in Frage. Wie wenn er auch sagen würde, siehst du eigentlich nicht, wie es mir geht? Und warum greifst du nicht ein? Eben Vers 13 und 14, warum gebe ich mir weiterhin solche Mühe? Es geht anderen, die ohne dich leben, so gut oder noch besser als mir. Gefährliche Gedanken. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum Kinder Gottes beginnen können, an Gottes Güte zu zweifeln. Einige habe ich schon erwähnt. Es gibt auch scheinbar unerhörte Gebete für Menschen, die uns lieb sind, innerhalb der eigenen Familie, die scheinbar nichts bewirken über Jahre. Und wir sind treu im Gebet. Es kann dazu führen, dass mein Gottesbild sich verändert. Dass ich Fragen stelle, die mit Gottes Sein, mit seinem Wesen zu tun haben. Und bewirken, dass für mich der große, allmächtige Gott plötzlich nicht mehr der gleiche ist. Und ich wie Enttäuschungen zulasse in meinem Herzen, in meinen Gedanken, die mich dann immer mehr bestimmen. Aber es können auch Schicksalsschläge sein, Krankheit, Verlust eines geliebten Menschen. Oder eben wir werden verletzt, ungerecht behandelt, vielleicht gemobbt am Arbeitsplatz oder irgendwo. Und offensichtlich lässt Gott dies zu. Da können wir schon Fragen stellen. Ich denke auch an den Tod Jesu. In Lukas 24 sehen wir diese beiden Jünger, die haben dann diesem Begleiter gesagt, und wir haben geglaubt, dieser da, der jetzt gestorben ist und es ist alles zu Ende, der würde uns erlösen. Jetzt ist er tot. Geplatzte Träume, auch vielleicht auch in diesem Sinne. Wir wissen, dass auch Thomas es nicht glaubte, als die Jünger gesagt haben, er ist uns erschienen, er lebt. Ja, irgendwie hat er schon auch Gedanken zugelassen, die an der Allmacht Gottes gezweifelt haben. Und zwar auch Thomas sagt ja eigentlich, das kann doch nicht sein, das widerspricht jeder logischen Überlegung. Haben ja alle gesehen, dass er tot war, als die römischen Soldaten ihn die Seite perforiert haben und bereits dieses Blut schon getrennt war zwischen Flüssigkeit und Plasma. Wir haben das alle gesehen, das widerspricht jeder logischen Überlegung. Aber auch Petrus, ja, als er gemeint hatte, jetzt ist die Sache vorbei, was macht er? Er geht zurück an den See Genezareth in den Norden, wo noch seine alten Netze irgendwo eingelagert waren, holt sie wieder raus, geht fischen. Zusammen mit 6 anderen, also 7 Jünger waren da oben. Er war enttäuscht und entmutigt und er zweifelte, dass er noch irgendeine Zukunft hat im Reiche Gottes. Geht es uns manchmal auch so? Oder stehen wir da drüber? Zweifel können uns sehr schnell überfallen. Gedanken, die uns in eine schlechte Richtung ziehen, die kommen vielleicht sehr schnell. Und wir verstehen nicht immer alles. Im Gegenteil, wir verstehen oft wenig von dem, was wir beobachten, was geschieht um uns herum. Und das lernen wir hier von Asaf. Wir dürfen nicht uns in grundsätzliche Zweifel bringen lassen. Gott ist und bleibt treu. Er hat ja interessanterweise den Psalm mit dem ersten Vers begonnen. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Wie wenn er zuerst klarstellen wollte, das ist meine Haltung. Aber dann beschreibt er diese Krise, in die er hier hineingeraten ist. Und am Schluss sehen wir dann, wie seine Zuversicht neu bestätigt und sich der Kreis schließt. Diese Gedanken können kommen. Und gewisse Zweifel in unserem Leben können ausgeräumt werden. Als ich jung war, Christ war, ich habe meinen ersten Beruf war Laborant. Für mich war es ganz wichtig, dass ich gute Literatur hatte zum Thema Glaube, Wissenschaft, Denken, Glauben. Gewisse Zweifel können ausgeräumt werden. Vielleicht rede einmal darüber mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, über diese Art von Fragen. Vertiefe Zweifel nie, sondern bringe sie ans Licht, dann werden wir befreit von ihrer Macht. Gut, gehen wir zurück in den Psalm 73. Was hat Asaf gemacht? Vers 16, 17. Da dachte ich nach. Er hat gegrübelt, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, grüble, gegrübelt, ja. Er hat gegrübelt, er hat sich fokussiert auf seine Gedanken, auf diese seine Überlegungen. Aber Vers 16, er versuchte alles, um diese Widersprüchlichkeiten zwischen seiner doch geistlichen Wahrnehmung, dem Leben gegenüber, und dem, was er beobachtet hatte, einzuordnen. Es gelang ihm nicht. Sein Grübeln hat ihn nicht weiter geführt. Vers 17, bis ich hineinging. Er musste sein Grübeln loslassen. Er musste sich abkehren von den eigenen Überlegungen und sich dem Heiligtum Gottes hinwenden, in die Nähe Gottes kommen. Damit jetzt bekennt Asaf, dass die üblichen Bahnen des menschlichen Denkens begrenzt sind, oft in eine falsche Richtung führen. Und wir würden, ich denke, alle diesen Satz unterschreiben, dass Gott das Recht hat, letztendlich nicht verstandesmäßig oder intellektuell verstanden zu werden. Er hat dieses Recht, sonst ist er nicht mehr Gott. Und jetzt kommt Asaf ins Heiligtum hinein und sucht ihn bewusst auf. Und da hat er diese Gedanken Gott präsentiert. Und in der Nähe Gottes und durch den Wunsch, der wieder da ist, nach Gemeinschaft und Übereinstimmung mit ihm, hat er eingesehen, wurde er einsichtig. Und beim Nachdenken über Gottes Wort kommt der Gläubige, kommt das Kind Gottes unter die Leitung von oben, unter die Leitung des Geistes. Und erhält die Korrektur oder bekommt diese Informationen, die er nötig hat, um seine eigenen und eigenwilligen Gedanken loslassen zu können. Dieses von sich selbst wegwenden und dieses Loslassen oder dieses nicht mehr Ausgehen von den eigenen Gedanken, das war für Asaf kein Verlust. Das war befreiend. Es brachte ihm neue Gewissheit, Sicherheit und Glück für seine Seele. Und das hat auch zu neuer Ehrfurcht vor Gott geführt. Das hat den Frieden in sein Herz zurückgebracht. Wir lesen in den Versen, die jetzt folgen, dass er völlige Klarheit bekommen hat. Er hat gelernt, sich selbst und das, was sich in dieser Welt ereignet, auf geistliche Weise einzuschätzen. Oder mit der Frage, was sagt Gott dazu? Wie denkt er darüber? Und so wurde das Himmlische für ihn wieder zum Leid. Er ließ sich wieder vom Himmlischen leiten, wenn er hier das Irdische, das Leben, die Realität auf dieser Erde anschaute. Und wir könnten jetzt die Verse 18 lesen. Plötzlich redet er anders über diese Gottlosen. Plötzlich sagt er, sie leben auf schlüpfrigen Wegen. Sie leben in Täuschungen. Vers 19 und so weiter. Ihr Leben nimmt ein plötzliches Ende. Und die, die es sehen, entsetzen sich darüber. Vers 23. Du aber, du hast meine rechte Hand gefasst. Und Gottes Hand ist stark. Und Gottes Hand lässt nicht los. Jetzt ist wieder diese Gewissheit zuvorderst, zu oberst in seinem Denken. Du aber. Ja. Jetzt ist er wieder beim Vater. Asaf musste und durfte seine Beziehung zu Gott erneuern. Er konnte zurückkommen. Er durfte ein Reset erleben. All das, was schiefgelaufen ist, weg. Und er hat ja bekannt, dass seine Gedanken falsch waren. Und im Bekennen kommt nicht nur die Vergebung, sondern kommt das Freiwerden von dem, was falsch ist, falsch lief, Taten oder Worte oder Gedanken. Asaf hat das Zeugnis so beschrieben hier. Er hat das aufgeschrieben, er hat uns das hinterlassen. Ich denke, wir dürfen ganz viel lernen von ihm. Ja, man kann erfolgreich gottlos leben. Man kann. Aus menschlicher Sicht. Man darf sich nur nicht dem Irrtum hingeben, dass man nie zur Rechenschaft gezogen wird. Die kommt, der Moment kommt. Gott hat schon im Garten Eden eine Linie gezogen. Eine Linie, die wir lesen, wird bezeichnet als die Kenntnis oder das Wissen um das Gute oder Böse. Es gibt eine Linie. Hier ist es gut, hier ist es schlecht. Jeder Mensch hat irgendwie ein Urwissen, dass es so ist. Und über das Gewissen, dass man, ich würde sagen, weil Gott so gnädig ist, nicht ganz auslöschen und töten oder überschütten kann, über das Gewissen weiß jeder Mensch, es gibt ein Gutes und ein Böses. Ich kann diese Linie ganz weit in diese Seite schieben. Ja? Ist immer noch alles gut? Aber es gibt eine Linie und der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen. Er sagt das ja auch hier, Asaf. Sie werden Rechenschaft abgeben müssen. Aber was hat Asaf gesungen bei der Tempeleinweihung? Gott ist gütig, Gott ist geduldig, Gott ist gnädig. Und es hätte ihm gut getan, dies auch auf die Gottlosen anzuwenden. Es wäre gut und richtig gewesen, wenn Asaf sich daran erinnert hätte, dass Gott auch mit diesen Menschen, die er beneidet, gütig, geduldig ist und er eigentlich sie zu sich ziehen möchte. Es stimmt, ja, ihr Ende wird schrecklich sein, aber was für uns ganz wichtig ist, alles, was wir um uns herum sehen, all das, ich sage jetzt wirklich das Böse, der Hass und die Streitigkeiten, die um uns herum sind, wir müssen gar nicht ins Ausland gehen, wir müssen nicht nach Afghanistan, nach Syrien oder nach Guinea gehen oder dort, wo so viel Leid und Not von Menschen verursacht ist, wir können um uns herum schauen. Gott ist noch gütig. Er will nicht das Verderben, das Ende der Gottlosen. Er will, dass sie gerettet werden. Und das nimmt mich wieder in die Pflicht. Wir haben über 40 Jahre als Missionar in Italien gelebt und wir könnten sagen, es ist eine Art Berufsbezeichnung, aber es geht nicht um einen Beruf, es geht um einen Lebensstil. Die Menschen um uns herum brauchen Jesus Christus. Und wir dürfen den Wohlgeruch, den guten Geruch Christi verbreiten. Die Menschen um uns herum oder die Bösen, an die wir jetzt gerade denken, verdienen es nicht. Für Gott kein Problem. Wir haben es auch nicht verdient. Aber was Jesus gemacht hat, gilt auch für sie. Lassen wir uns durch keine falschen, eigenwilligen Gedanken davon ablenken, dass wir noch einen Auftrag haben, bis Jesus wiederkommt. Menschen mit Jesus bekannt zu machen, damit sie ihm als Retter, als Heiland begegnen und nicht als Richter begegnen müssen. Ja, Asaf hätte gut getan, auch etwas für diese Gottlosen zu tun und nicht nur sie zu beneiden. Das ist für mich eine enorme Herausforderung. Und überhaupt, ich will aufpassen, dass meine menschlichen Gedanken nicht die Oberhand bekommen, sondern dass ich immer mit geistlicher Sicht versuche einzuordnen, was um mich herum sich abspielt. Was ich sehe. Das Zeugnis von Asaf, ich bin so froh darüber, das lehrt mich das. Genauso warnt es mich vor Oberflächlichkeit. Ja? Asaf wurde oberflächlich. Und das erinnert mich auch daran, es ist allen Menschen, allen Kindern Gottes möglich zu straucheln. Aber Gott ist und bleibt gütig und wir dürfen wieder aufstehen. Vers 23, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Wow, wunderbar. Die Hand Gottes ist stärker als alle Verirrungen des Lebens um uns herum. Stärker. Und wenn dich Gedanken des Neides, der Entmutigung, anderes plagt, dann halte still, hier für dich alleine oder geh auf jemanden zu und bring das nach draußen. Lass dich reinigen, befreien über das Bekenntnis und über die Vergebung. Und mach es wie Asaf. Nein, du hast meine Hand erfasst und nichts und niemand kann mich von dir trennen. Ich möchte beten. Liebe Vater, danke, dass dein Wort so offen und ehrlich auch uns hineinnimmt in das Leben von Menschen, die mit dir unterwegs waren, die dir gedient haben und trotzdem in eine Krise geraten sind. Und wir lernen auch, wie du Asaf nie losgelassen hast. Du warst nie gegen ihn. Du hast ihn nie vernachlässigt, auch wenn er das gedacht hat. Und du bist mit ihm zum Ziel gekommen. Das macht mir so viel Freude, so steht mir so dankbar, Herr. Du kommst zum Ziel, daran halten wir fest. Auch wenn es bei uns Zeiten und Momente, Prüfungen geben sollte, die uns daran zweifeln lassen, Herr. Du hältst uns fest und deshalb können wir an dir festhalten. Wache, hilf uns zu wachen über unsere Gedanken und bewahre uns vor Zweifeln, die uns geistlich gesehen schwächen, lähmen, töten wollen. Wir wollen die guten Gedanken und unser Bekenntnis hochhalten, deine Güte währet ewiglich. Amen. Amen.